Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, bei einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
Und ich bin Marvin Rosenhoff.
Und unser Gast heute ist Franzi Kopka.
Hi.
Hallo.
Hi, eine Autorin, die in Wuppertal aufgewachsen ist.
Richtig.
Und sie hat heute gleich zwei Bücher mitgebracht. Ihre Neuerscheinung, Honesty. Mhm. Die ist ja erst am 28. Februar dieses Jahres erst
ganz frisch im Grunde draußen, ja.
Genau, und ihren Debütroman Game Show.
Richtig.
Genau, mit dem sie auch für den SERAF, einen Literaturpreis, nominiert worden ist, der jetzt auf der Leipziger Buchmesse vergeben worden ist. Genau. Ja, und wir freuen uns sehr, dass du heute hier bist.
Dankeschön, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Vielen Dank. Genau, in Honesty, was die Wahrheit verbirgt, lebt die 18-jährige May, das ist die Protagonistin, mit ihrer Familie in einer dystopischen Gesellschaft und in einer dystopischen Welt namens Zestaby. Wer vorne schon auf die Karte schaut, wird erkennen, dass sie Deutschland sehr, sehr ähnlich ist. Genau, Zestaby ist quasi in 8 Ringe aufgeteilt. Mhm. Wuppertal ist ungefähr in Ring 7 zu verorten.
So um 6, 7 so
ja,
auf der
genau.
Grenze ungefähr. Ja, also leider recht weit außerhalb.
Genau, und das Zentrum ist da, wo heute München ist.
Genau, richtig.
Genau, so quasi so gesehen die Hauptstadt, ne?
Ja.
Genau, und ja, Zestaby ist eine Gesellschaft, die seit einer Pandemie und einem Krieg von einer allgegenwärtigen KI namens Ace kontrolliert und beobachtet wird. In dieser Welt sind Lügen und negative Emotionen wie Misstrauen oder Missgunst, Neid, sind verboten. Dennoch spürt Protagonistin May diese Emotionen. Sie werden oft als emotionale Überreaktion benannt.
Eingestuft,
genau. Und diese Lügen und negativen Emotionen sind quasi, die werden kontrolliert, indem sie ein Medikament nehmen in regelmäßigen Abständen, das sie quasi dazu zwingt, immer die Wahrheit zu sagen.
Mhm.
Genau.
Die Very Tabs, genau.
Ja. Und May soll in einem staatlichen Partnerschaftsprogramm teilnehmen. Da soll sie quasi ihren idealen Partner finden oder Partnerin.
Genau. Partnerperson ist immer
Person,
so ein schönes
genau,
Wort.
Person. Und sie gerät in Gefahr, entdeckt zu werden. Also, dass sie halt diese emotionalen Überreaktionen halt hat und dass sie halt diese Emotionen verspürt, die sie eigentlich nicht verspüren sollte. Genau, und dann gibt es noch einen geheimnisvollen Mann namens Grayson. mit frostblauen Augen. Genau, und der bringt quasi ihr ganzes Weltbild zum Erschüttern. Genau,
mit einem einzigen Satz.
Richtig. Genau.
Der schöne Cliff im Klappentext.
Genau. Und wenn man hinten bei dir in die Danksagung reinschaut, wird ja klar, dass du dieses Buch schon vor sehr langer Zeit geschrieben hast eigentlich.
Richtig, also die erste Version habe ich 2012 schon geschrieben, also inzwischen 12 Jahre her. Die zweite dann 2014, die dritte 2017 und die vierte 2021. Und das ist dann auch die ins Lektorat gegangen ist. Also es ist schon ein sehr altes Projekt, was sehr lang gereift ist.
Wie kam es, dass du da so lange dran gearbeitet hast?
Ich glaube, es ist so ein bisschen der eigene Anspruch gewesen. Also einfach, ich bin sehr perfektionistisch und habe damals, also die Idee hatte ich so 2011 und es hat dann recht lange gedauert, bis ich so überhaupt wusste, wo es hingehen soll. Also es hat eigentlich mit einem Bild angefangen, mit meiner Protagonistin und ich hatte gar nichts ringsherum. Also ich wusste noch so gar nicht, in welcher Welt soll das spielen und ist es jetzt eher Fantasy, ist es dystopisch, also hat es eher so einen wissenschaftlichen Bezug. Und es hat dann einfach lange gedauert, bis ich so diese richtige Spur für mich gefunden habe, bis es sich gut angefühlt hat. Und dann war es eben so der Klassiker, die erste Version war fertig, ich habe es dann meiner Familie, meiner Schwester gegeben, dann kamen die ersten Anmerkungen, dann hat man die eingearbeitet und so ist dann immer weiter gewachsen und es gab irgendwie nie so diesen richtigen Zeitpunkt, dass ich dachte, jetzt ist es fertig, sondern es war immer noch so, da ist Potenzial und ich will es rausholen und nochmal rausholen. Und dann irgendwann kam aber dann zum Glück doch der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich glaube, jetzt ist es schon in sich sehr rund. Und dazu kam einfach auch, wir haben ja eben schon gehört mit der Pandemie, dass die ja eine Rolle spielt. Und damals gab es ja unsere Pandemie, den Covid-Virus noch gar nicht. Und es war dann tatsächlich so, dass es auch am Anfang zum Beispiel einen echten Impfstoff gab. Ich aber unbedingt vermeiden wollte, dass es irgendwelche Parallelen zur Querdenkerbewegung gibt. Und dann musste ich es natürlich nochmal wieder anpassen. Also es war auch so ein bisschen einfach die Gesellschaft, die damit reingespielt hat, die dann einfach dafür gesorgt hat, dass ich es immer anders nochmal entwickeln musste, umschreiben musste.
Aber ganz am Anfang stand wirklich diese Person und darum hast du das auch
komplett, aufgebaut. Ja. Also es ist immer anders bei mir, aber da war es wirklich einfach die Person. Also die Prota mit ihrem Namen, May bzw. Meander, war von Anfang an so da. Also die hat sich auch wirklich im Laufe der Jahre gar nicht so stark verändert. Das ist selten bei mir, aber die ist einfach so geblieben. Mhm. Ja.
Und wie bist du allgemein zum Schreiben gekommen? Also du hast ja jetzt schon vor sehr langer Zeit schon angefangen.
Ja. Ich sag immer so, ich bin so dieses wandelnde Klischee von ich schreibe, seit ich schreiben kann. Das ist wirklich so. Meine Mama ist gelernte Buchhändlerin, hat auch hier eben in Wuppertal am Anfang gearbeitet, ihre Ausbildung auch hier gemacht. Und das heißt, wir hatten immer Bücher im Haus. Also wir hatten wirklich in der Wohnung hinterher ein ganzes Buchzimmer. Ich bin also mit Geschichten aufgewachsen. Wir hatten mal am Anfang meiner Karriere in dem Sinne, als brauchte ich ein Foto von mir als Kind mit einem Buch. Und ich habe meiner Mama halt gesagt, kannst du immer eins schicken? Und es kam wirklich ein Spam an Bildern, weil es von mir einfach schon als Kind kaum dann Bilder gibt, wo ich kein Buch irgendwie in der Hand habe. Und ich glaube, das hat sich dann einfach ganz natürlich entwickelt. Und ich hatte aber auch an der Grundschule dann eine ganz, ganz tolle Deutschlehrerin. Ich bin damals in Langerfeld zur Grundschule gegangen und die hat das kreative Schreiben unheimlich gefördert. Also das waren auch so die Zeit, wo ich wirklich meine ersten schon Gedichte und Kurzgeschichten so in der dritten Klasse ungefähr geschrieben habe und dann halt so mit 10 den ersten Roman angefangen habe. Also ja, es war schon immer so ein Teil meines Lebens.
Und dann kam jetzt 2023 quasi dein Debüt raus.
Richtig.
Game Show, genau. Und
eine abenteuerliche Zeit.
Genau, also du hast also, und jetzt ist auch schon der zweite Teil raus von Game Show.
Genau.
Genau, Honesty, das ist ja wahnsinnig viel, was jetzt in so kurzer Zeit quasi.
Absolut, genau. Es kommen auch dieses Jahr noch 2 weitere Bücher raus. Genau, und dann im nächsten Jahr sind auch schon wieder 2 fix geplant. Also die Schlagzahl ist gerade sehr, sehr hoch.
Wie schaffst du das? Also
am Limit.
Okay.
Nein, also wirklich, es ist gerade echt so, ich mache es in Vollzeit schon seit jetzt 2 Jahren. Also ich habe im Grunde schon die Chance gehabt, bevor das Debüt überhaupt rauskam, mich damit selbstständig zu machen. Genau, und habe dann ein Jahr lang da sehr entspannt dran arbeiten können. Und jetzt kommt aber auch durch den zweiten Verlag eben ein bisschen mehr Druck rein. Und ich habe jetzt auch gemerkt, dass wirklich so dieses Pensum von 3 Büchern im Jahr sehr, sehr knackig für mich ist und ich werde es auch so ein bisschen runterschrauben, eben wieder auf 2 Bücher, weil ich bin, also richtige Urlaube oder so habe ich jetzt ein Jahr wirklich nicht gemacht. Also ich war zwar oft weg, aber immer mit Laptop, ich arbeite die Wochenenden durch, habe Heiligabend bis 16 Uhr gesessen, an Silvester bis 16 Uhr, teilweise bis morgens mal um 5. Also es ist gerade wirklich sehr, sehr viel und deshalb.
Fühlt sich das dann wie Arbeit an?
Es ist immer eine totale Mischung. Also inzwischen, am Anfang habe ich das Wording Arbeit gar nicht verwendet. Das hat sich total komisch angefühlt, weil ich kam aus einem Job im Marketing, der auch sehr aufwendig war, der auch mit viel Überstunden verbunden war. Und das war halt Arbeit. Und Schreiben war das Hobby. Das habe ich in meinem Alltag dann so nebenher gemacht. Und irgendwann hat sich das Wording aber schon verändert. Also inzwischen sage ich auch Arbeit, weil einfach auch viel mehr Sachen dazukommen, also wie eben auch die Buchhaltung und natürlich jetzt auch so Schritte wie ein Lektorat, Druckfahren, Events, Lesungen. Also man hat viel mehr Steps, die so reinkommen und deshalb hat es schon mehr Arbeitscharakter. Aber gerade wenn ich in so einer Schreibphase bin, also meine Leidenschaft ist noch komplett da. Und ich habe auch von Anfang an gesagt, ich will das so lange machen, wie ich Spaß dran habe und Leidenschaft dafür habe. Wenn ich irgendwann nur noch diesen Arbeitsfaktor habe und sage, ich schreibe jetzt wirklich nur noch, weil ich es muss, dann muss ich auch ehrlich sagen, würde ich es eher zurückstellen, wieder in einen Brotjob zurückgehen und gucken, dass ich die Leidenschaft wiederfinde, weil das ist nicht der Weg, den ich gehen will.
Um nochmal kurz zurück auf Honesty zu kommen.
Ja,
genau. So diese KI-Ace ist ja sehr, sehr, so ein sehr großer Teil dieser Geschichte. Und das geht ja weit über das hinaus, was man so von Alexa oder Siri zum Beispiel kennt.
Absolut.
Genau. Woher kam das und wie stehst du selber so zu KI eigentlich?
Oh, ganz, ganz schwieriges Thema, aber sehr spannendes Thema. Also es hat sich so ein bisschen natürlich reinentwickelt, würde ich sagen. Also die war gar nicht von Anfang an da. In meiner allerersten Version gab es Ace in der, sag ich mal, sehr intelligenten Form noch nicht. Da war sie wirklich eher so ein Home-System, was man sich wirklich so ein bisschen Alexa-mäßig vorstellen kann. Und ich habe dann aber eben, also erstens beobachte ich auch immer sehr stark selbst die Forschung. Also es ist schon so, dass meine Bücher auch immer viele Elemente aus unserer realen Forschung haben, die ich dann einfach weiterspinne, wie sie mal irgendwann aussehen könnten. Und man bekommt natürlich viel mit über die Versionen. Und dann habe ich einfach gemerkt, dass Sachen, die für mich damals super unrealistisch klangen, immer realistischer werden. Und dass ich mir halt vorstelle, wir sind hier 300 Jahre fast in der Zukunft. Und es ist natürlich, es gab diese Pandemie, es gab diese Kriege, es ist viel zerstört worden. Nichtsdestotrotz ist man technisch ja irgendwo weiter oder technologisch generell. Und deshalb hat sich dann Ace so sehr intelligent weiterentwickelt. Ich muss sagen, es ist mit KI ja so ein sehr zweischneidiges Schwert. Also es gibt super viele Chancen und ich glaube, dass sie auch, also ich glaube, sie wird sowohl Arbeitsplätze schaffen als auch abschaffen. Also es ist, glaube ich, so eine Mischung aus den Dingen. Und wo ich natürlich als Künstlerin es einfach sehr kritisch sehe, ist eben dieser ganze künstlerische Bereich. Also man hat ja sowas wie Midjourney jetzt schon, die also wirklich fantastische Bilder ausspuckt und auch sehr, sehr zielgenau. Allerdings gibt es auch öfter, also ich habe zum Beispiel einen KI-Charaktergenerator, den ich wirklich nur rein für mich intern nutze. Und man merkt, wenn ich jetzt sage, ich hätte gern einen Mann, der aussieht wie Loki, bekomme ich Bilder, die aussehen wie Tom Hiddleston. Wo man natürlich weiß, okay, das ist gelernt, das kommt von originalen Bildern und man kann es, glaube ich, noch nicht einfach trennen. Also die KI kann nicht selbst Kunst erschaffen, ohne zu lernen. Und von wo sie lernt, das ist halt eine so große Grauzone und da ist so viel auch gestohlene Kunst mit drin, dass es halt einfach, finde ich, sehr, sehr kritisch ist. Und solange es so ist und ich weiß nicht, wie viel sie noch lernen wird, ich habe Angst, dass sie noch sehr viel lernen wird, aber ich glaube, solange finde ich es einfach sehr, sehr kritisch, weil da sehr viele Urheberrechtsverletzungen halt stattfinden und da auch einfach sehr viel dann ja irgendwo auch doch den Leuten weggenommen wird in dem Sinne, die es halt ja noch von sich aus schaffen. Deshalb, ich glaube, dieses ganz Neuerschaffen, da sind die KIs noch nicht so weit. Und das ist auch nicht gut so. Und deshalb finde ich es sehr kritisch, es so zu nutzen. Aber es gibt ganz viele Lebensbereiche, in denen es, glaube ich, sehr, sehr viel abnehmen kann, auch im Positiven.
Genau. Und es hat ja auch was von dieser permanenten Überwachung. Also, vielleicht beim Lesen ist mir erstmal hier von George Orwell, 1984, ist mir dann in den Sinn gekommen, also Big Brother's Watching You. Genau. Und
klassische erste Dystopie eigentlich, die es so generell oder das Genre geprägt hat.
Mhm. Ja. Genau. Und stell dir vor, das wäre jetzt quasi schon so der Fall. Wie würdest du da so empfinden?
Also das ist zum Beispiel so ein Aspekt, den ich total spannend finde, weil ich merke, wie sich im Laufe der Jahre meine eigenen Hemmschwellen so ein bisschen verändert haben. Und ich glaube, das geht ganz vielen so. Also ich merke, dass ich habe gerade erst am Wochenende eine Diskussion über Alexa. Also ich habe keine Alexa, aber wir haben ja zum Beispiel auch Handys. Und jetzt kann man darüber, glaube ich, sehr viel diskutieren. Aber wir alle kennen Werbung, die ausgespielt wird, wenn wir gerade über eine Waschmaschine gesprochen haben. Ja, und dann haben wir morgen die Werbeanzeige dazu. Natürlich sind wir alle verhasht und da steht jetzt nicht irgendwo Franzi Kopka so und so alt, will eine Waschmaschine kaufen. Trotzdem ist es einfach alles da. Also das heißt, wir haben ja schon so einen Teil davon in unserer Realität. Natürlich sind wir jetzt nicht der pure gläserne Mensch. Es ist weit weg von dem, was ich geschrieben habe. Trotzdem sind so Ansätze da und ich merke im Umfeld, wie die Leute es immer mehr sozusagen akzeptieren. Also, dass man dann halt darüber redet und so sagt, boah, nee, Alexa möchte ich nicht haben, die hört mir ja zu. Und dann kommt so, naja, gut, aber ganz ehrlich, mein Handy hört mir auch zu. Und man merkt, dass einfach diese Schwellen immer weiter runtergehen. Und bei mir selbst, es ist so ein Zwiespalt. Also ich möchte da eigentlich nicht sein. Gleichzeitig denke ich auch immer für mich so, ich habe nichts zu verbergen, sozusagen.
Der Klassiker, ja.
Ja, also wirklich der Klassiker. Ja. Und deshalb ist es, also ich will in dem System nicht leben, aber ich glaube, ich könnte drin leben, wenn ich vor allem so aufgewachsen bin. Weil das ist ja auch so eine Sache, wo wächst man rein, was kriegt man von der Kindheit an als Akzeptanz mitgegeben. Und deshalb glaube ich, wäre ich in das System geboren worden, würde ich damit auch irgendwo klarkommen. So.
Und wie stehst du dazu? Stell dir mal vor, niemand würde mehr lügen.
Also, das ist...
Also am Anfang denke ich so, okay, das ist ja an sich gar nicht so schlecht. Aber je weiter man irgendwie, also einerseits, je weiter man in der Geschichte voranschreitet, aber auch andererseits, je mehr man darüber nachdenkt, man so, oh mein Gott, du kannst nicht mehr lügen. Also
es ist total viel. Also ich finde, das ist halt auch so spannend, wenn man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, wie oft man lügt, beziehungsweise ist auch die Frage, wie definiere ich Lüge? Also beispielsweise ist es bei Honesty auch nicht mehr möglich, zu Schauspielern einfach, weil man ja eine andere Persönlichkeit annimmt, die man aber nicht ist und dann Dinge zu sagen, die aber nicht auf einen zutreffen, ist ja auch eine Diskrepanz irgendwo. Und das heißt zum Beispiel, dass eben auch bei SchauspielerInnen oder so muss diese Veritab vorher gehemmt werden, damit die überhaupt ihren Auftritt machen können. Oder genauso auch bei SängerInnen, dass die auch entsprechend das hemmen müssen. Das finde ich ist so eine Sache, da denkt man gar nicht großartig drüber nach. Und ich hatte das jetzt auch, dass im zweiten Band kam dieses Spiel Wer bin ich vor? Und da hat aber noch eine Freundin von mir, die es gerade gelesen hat, ganz frisch gesagt, ja, aber Franzi, klappt das denn überhaupt? Kann ich denn überhaupt eine Frage stellen, wie habe ich schwarzes Haar, wenn ich weiß, dass ich blond bin? Und kann die andere Person dann sagen, ja oder nein, weil sie guckt dich ja an? Also das sind so ganz kleine Feinheiten im Alltag, die man, glaube ich, gar nicht bemerkt. Und ich glaube aber tatsächlich, ohne einen, sage ich mal, Hämmer, der negative Emotionen noch unterdrückt, wäre es auch wirklich nicht möglich, weil wir so viele White Lies verwenden, die einfach dafür da sind, einander nicht zu verletzen. Und das ist auch gut so. Also wirklich der Klassiker, steht mir dieses Kleid. Man sollte, selbst wenn man ehrlich sein will, ist es ja die Frage, wie verpacke ich das? Also kann ich noch einen positiven Aspekt raussuchen und trotzdem sagen, hey du, ich würde es jetzt nicht empfehlen, ne? Aber es ist schön, so nach dem Motto, ist auch nicht möglich. Und ich glaube, diese Verletzung in der Summe, das funktioniert gar nicht. wenn die Emotionen noch da sind.
Aber wenn man das quasi auf eine Regierung oder auf regierende Personen münzen würde, da ist ja Chance, aber gleichzeitig halt auch, ja.
Absolut, also das ist auch, und das ist ja auch, wir müssen das Ding dann immer, jetzt rutscht mir natürlich in ganz, ganz schwierige Themen ab. Also ich bin auch so, ich halte mich zum Beispiel immer sehr bewusst auch vage, wenn es um diese Kriegsgeschichten und Co. geht, weil wie gesagt, ich nehme vieles aus unserer Gesellschaft mit. Ich möchte aber keine Szenarien schreiben, die wir nicht haben, weil ich das sehr, sehr schwierig finde. Wir haben politisch ja so viel, was gerade da ist, was man theoretisch auch realistisch weiterspinnen könnte. Ich will aber dahingehend sozusagen keine Ängste schüren oder so. Deshalb tue ich mich damit immer recht schwer. Ich glaube aber, dass es ja auch einfach notwendig ist. Immer, also ein Filter ist schon notwendig, so das erstmal grundlegend, um halt eine Bevölkerung ja auch mitzuschützen. Das muss man ganz klar sagen. Also würde man ungefiltert jede Wahrheit aus jedem Gespräch auch weitergeben an die Bevölkerung. Es wäre, glaube ich, sehr schwer, damit umzugehen, weil viele Dinge muss man auch tatsächlich nicht wissen. Also bin ich, also das muss auf anderen Ebenen geklärt werden und das ist auch gut so. Es fängt ja schon im kleinen Job auch an. Da muss man auch nicht als Angestellter zum Beispiel alles wissen, sondern einfach das, was am Ende halt für einen auch relevant ist. Das klingt jetzt so schwierig, weil ich bin dafür, dass die Wahrheit gesagt wird und die relevanten Dinge. Aber ich glaube, es gibt einfach Sachen, das ist in Ordnung, dass auf anderen Ebenen gemanagt wird.
Du hast vorhin schon gesagt, dass vieles in deinen Büchern quasi, also spinnst du quasi von wissenschaftlichen Studien oder wissenschaftlichen Rechercheergebnissen weiter. Wie recherchierst du denn generell?
Ganz unterschiedlich. Also ich habe erstmal verschiedene Freunde. Also ich habe eine Freundin, die in der medizinischen Forschung, in der Krebsforschung zum Beispiel ist und einen Freund, der Physiker ist. Und das sind so Leute, auf die ich mich natürlich dann auch schön berufen kann. Also die ich dann einfach manchmal frage, so hey, hier, ist das jetzt völlig unrealistisch oder ist es realistisch? Dann ist es aber auch einfach so, dass ich wirklich Magazine gerne lese, einfach online mich so ein bisschen durch die Schlagzeilen klicke und dann halt sehe, okay, hier neue Studie. Also gerade bei Honesty fließt unglaublich viel aus unserer aktuellen Forschung mit ein. Und dann ist es so dieses typische Rabbit Hole. Also ich habe einmal was angeklickt, sehe es und dann hänge ich auf einmal 3, 4, 5 Stunden da, klicke mich irgendwie von Wikipedia durch die Quellen, dann eben durch die verschiedenen Artikel, bis ich dann irgendwie so meine Spur zusammen habe.
Genau, und du schreibst ja viel Dystopie, Science Fiction und so. Warum reizt dich genau das so sehr?
Ich glaube, genau aus diesen gesellschaftlichen Aspekten heraus. Also weil, wie gesagt, es nimmt sich in der Regel, ist eine Dystopie immer ein Aspekt, den wir heute haben, der in dieses Extrem weitergesponnen ist. Und man kann dadurch einfach auch vieles verpacken, was irgendwie einen jetzt auch schon beschäftigt. Oder es ist auch so, dass ich auch gerne, obwohl ich Dystopien schreibe, also eher die nicht positiven Zukunftsszenarien, habe ich auch immer so ein paar utopische Ansätze mit drin. Also gerade so, wenn es um Gendergerechtheit geht, Geschlechtsidentitäten und Co., das kann ich immer dann total schön mit einbinden. Das ist bei realistischen Romanen sehr viel schwieriger und deshalb mag ich das Genre sehr gerne, weil man da einfach so ein bisschen auch schöne Ansätze mit reinbringen kann, wie es mal aussehen kann.
Welche Autoren und Bücher haben dich da beeinflusst? Was hast du da gelesen?
Also tatsächlich ist es wirklich so, dass ich eigentlich so ganz klischeehaft damals Panem, so 2010, das war so das erste. Meine Mama hat es damals als Leseexemplar mitgebracht, also schon recht früh. Ich weiß noch, dass ich total drüber gestolpert bin, weil das war ja doch recht neu. Also auch wenn George Orwell schon weit vorher da war, war, glaube ich, Panem so das erste Massenphänomen in der jüngeren Generation. So. Und ich weiß noch, es war das erste Buch für mich in der Ich-Perspektive im Präsens. Das kannte ich bis dahin nicht so, weil ich viel High-Fantasy gelesen habe, die dann eher so dritte Person hat. Und ich glaube aber irgendwie, dadurch, dass ich da erst gestolpert bin, auch über viele gesellschaftliche Themen und dann aber so gut reingefunden habe, dass da dann einfach so die erste Faszination kam und dann auch die Frage eben, warum lässt eine Gesellschaft das mit sich machen? Also wie komme ich da überhaupt hin? Und durch das Gedankenspiel kamen dann auch so meine eigenen Ideen. Also was muss dafür passieren, dass eine Gesellschaft so überhaupt erstmal aussehen kann?
Du hast auch schon gerade gesprochen, dass halt eben solche Sachen wie Sexualität oder halt Geschlechtsidentität halt eben vor allem auch in deinen Büchern halt nicht in dem Sinne thematisiert ist, dass es ein Thema ist, sondern es ist halt einfach so. Genau, und du hast auch eine sehr genderneutrale Sprache in den Büchern, genau. Und also statt Teilnehmer, Teilnehmende oder Mitbewohner, Mitbewohnende, war es dir halt ein Anliegen, das genau so zu machen? Und wie war da so die Rückmeldung?
Ja, also es ist mir ein super großes Anliegen gewesen, weil ich einfach selbst, also erstmal bin ich selbst Teil der queeren Community, habe auch viele, die eben selbst queer sind. Ich kriege die Debatten einfach sehr, sehr stark mit und finde es auch sehr schwierig, in welche Richtung es gerade abdriftet mit eben Genderverbot. Also ich finde es immer sehr paradox, dass darüber gesprochen wird. Man würde Sprache vorschreiben und dann verbietet man es jetzt wiederum. Das ist halt schwierig. Deshalb ist mir einfach sehr, sehr wichtig, das mit reinzunehmen. Und das Feedback, ich sag mal so, es gibt ein paar Rezensionen im Ein-Sterne-Bereich, die dann irgendwie betitelt sind mit gegenderter und dann noch irgendwas anderes. Da merkt man dann, okay, ne? Aber die Leute wird es immer geben, das ist auch in Ordnung, damit habe ich auch gerechnet. Aber das Feedback, was im positiven Sinne kommt, sag ich mal, erstens entschädigt das für alles und ich merke dann auch, dass es genau das erreicht, was es soll. Also ich hatte auch eine queere Person, die nach der Lesung eben zu mir kam. Ich habe in der Lesung auch sehr viel darüber geredet, also sehr viel über das ganze Thema und warum ich es so eingebunden habe und welche Sexualitäten zum Beispiel auch alle mit inbegriffen sind, die bei vielen Büchern noch nicht vorkommen, keine Sichtbarkeit haben, wie zum Beispiel das asexuelle Spektrum auch. Und die Person war super gerührt und ganz dankbar und hat gesagt, dass sie das gerade so toll fand. Und das ist dann dieser eine Moment, wo ich denke, okay, für den habe ich es gemacht. Und ob ich dann jetzt noch 5 Rezis bekomme mit einem Stern, die sagen, gegenderter Müll, dann ist das in Ordnung. Also ich würde sagen, das Grundfeedback ist sehr positiv, aber die Gegenstimmen gibt es immer. Das ist so.
War das denn schwierig? Denn Deutsch ist halt eine sehr gegenderte Sprache. Ja. Also genau, ja. Also ich glaube dann, dass man dann aus Versehen doch irgendwie dann doch mal Teilnehmer schreibt oder so. Also war es sehr schwierig, das quasi.
Also das ist inzwischen bei mir total drin, weil ich einfach auch in meinem Alltag gendergerechte Sprache nutze. Also es ist in meinem eigenen Sprachgebrauch inzwischen total verankert. Es gibt aber tatsächlich so ein paar Sachen, also wo ich beispielsweise ganz lange nicht nur drüber nachgedacht habe, sondern auch mit meinen Lektorinnen drüber geredet habe, ist das Thema, wie ist es im Singular? Weil im Singular kann man ja eigentlich, also das Problem ist, wir können ja Leute immer nur lesen. Wir können sagen, es ist eine weiblich gelesene Person, es ist eine männlich gelesene Person. Wenn es aber jetzt beispielsweise eine non-binäre Person ist, dann haben wir dafür gar keine Form bisher. Also es gibt halt nur dann der Teilnehmer, die Teilnehmerin, aber was ist denn mit they, them, also wo ist da das Wort für? Und deshalb habe ich mich dahinter eben entschieden, auch im Singular zu entgendern, beziehungsweise halt eine neutralere Version zu nehmen, wie meine Mitbewohnende. Es ist immer noch weiblich gelesen, weil es im Deutschen durch das der, die, das immer noch irgendwo ein Geschlecht zugeordnet bekommt. Trotzdem ist es neutraler, als wenn ich eben diese komplett weibliche oder männliche Form nehme. Deshalb, es war schon schwierig. Und ich bin auch ehrlich, ich schummle ja an manchen Stellen ein bisschen, indem ich mich des Englischen bediene. Weil es gibt einfach Wörter, die lassen sich wirklich nicht schön entgendern bzw. neutral fassen. Die sind dann so sperrig im Deutschen, das möchte keiner mehr lesen. Und dann ist einfach der englische Begriff da wirklich eine sehr willkommene Geschichte. Und deshalb, es hat ja auch so, gerade bei Honesty beispielsweise, durch den britischen Pharmakonzern, von dem die neue Welt so ein bisschen ausging, hat es auch sehr viele Züge von da. Es wird auch primär Englisch gesprochen in der Welt. Deshalb war es dann ganz gut auch machbar im Worldbuilding, dass es jetzt nicht komplett das Worldbuilding zerschießt.
Genau, und zum Beispiel einer dieser Berufsbezeichnungen war beispielsweise Journalist.
Also, genau. Das war auch so ein Punkt. Ich weiß auch, dass es am Anfang, jetzt ist es eben die Journalist, dass man direkt stolpert und sofort merkt, oh Moment, weibliche Form und irgendwie so ein neutraler Begriff. Vorher hatte ich halt da der Journalist stehen. Das hat man aber natürlich erstmal deutsch gelesen als der Journalist. Und dann habe ich gemerkt, okay, das funktioniert gar nicht als Stolpermoment. Also habe ich die Person dann praktisch einmal verändert, dass man direkt merkt, okay, dieser Begriff ist englisch gesprochen und neutral gemeint und nicht eben genau das Männliche.
In diesen Büchern, die jetzt quasi jetzt alle so auf den Markt kommen, irgendwie wird das immer mehr, dass diese genderneutrale Sprache eigentlich zu finden ist?
Es ist total gemischt. Also ich habe einige tolle Kolleginnen, die das halt eben auch schon mit einbinden, aber es ist noch nicht ganz so geläufig, würde ich sagen. Weil es auch, wie gesagt, also gerade zum Beispiel bei Gegenwartsliteratur ist es wirklich schwieriger. Also mein nächstes Buch, was jetzt im Sommer erscheint, ist eben eine Mischung aus Cozy Crime und Cozy Romance, also was völlig anderes für eine völlig andere Zielgruppe. Ich habe es da auch gemacht tatsächlich, aber es war viel, viel schwieriger, weil ich schon ja aufpassen muss, dass ich wirklich geläufige Wörter nutze. Also ich habe da keine Wortneuschöpfungen drin, die ich jetzt in Dystopien nutzen kann. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen AutorInnen so. Also ich habe ganz viele in meinem Umkreis, die das total wichtig finden, die sich auch da wirklich Mühe geben. Aber je nach Genre ist es einfach schwieriger oder halt leichter zu integrieren. Aber da ist noch viel, viel Raum offen.
Okay. Wie sehr erinnert du eigentlich der Protagonistin May?
Das ist meine Lieblingsfrage. Tatsächlich hat May von mir recht viel mitbekommen. Also ich muss sagen, zum Beispiel in Game Show, die Protagonistin Cass, die war mir super unähnlich. Das habe ich auch immer erzählt. Und bei May ist es beispielsweise so, dass allein ihre Familienstruktur mit ihren Geschwistern sehr ähnlich ist. Also wir haben beide 3 Geschwister, haben beide 2 Schwestern, einen Bruder. Also selbst die Struktur ist irgendwie gleich. Genau, wir sind beide vom Charakter her uns so ein bisschen ähnlicher, also so ein bisschen man hört es mir vielleicht nicht an, aber introvertierter tatsächlich. Und irgendwie, also da hat sie schon viel von mir bekommen und aber auch von meinen Schwestern. Also da fließt so ganz viel Familie mit ein. Also sie hat so die künstlerische Ader meiner Schwester bekommen, meiner nächstälteren. Und die hat beispielsweise auch die Illustration im Buch gemacht. Also meine Protagonistin May zeichnet. Und meine Schwester hat dann praktisch ihr die Gabe geliehen und die Zeichnung meiner Protagonistin angefertigt. Also deshalb ist es so ein Familienverbund, der in meine Prota eingeflossen ist.
Das wäre nicht auch eine meiner Fragen gewesen, von denen die Illustrationen sind. Denn ja. Da steht ja Charlie Kopka und da war ich so...
Genau, das ist meine Schwester. Okay. Ja, die jetzt auch, also auch eine Wuppertalerin entsprechend, die jetzt seit letztem Sommer auch selbstständig ist als Künstlerin. Also wir sind so, ich sag mal so die weibliche Seite bei uns. Wir sind alle sehr künstlerisch veranlagt. Und sie hat eben auch die Karte vorne drin gemacht, die Illustration. Auch für Band 2 hat sie jetzt schon alles fertig gemacht. Und es ist, also es war ein total schöner Moment für mich auch, als ich halt erfahren habe, dass sie das machen darf. Also ich habe es meinem Verlag vorgeschlagen, ob wir das so machen könnten. Mein Verlag hat sehr schnell zugesagt, zum Glück. Und es war wirklich dann, ich habe damals ein heulendes Bild gemacht. Es war so ein Moment, weil ich super emotional war, dass dieses Projekt, was schon so alt ist und so viel Entwicklung hat, von meiner Schwester so oft gelesen wurde, dass sie jetzt da irgendwie ihre Gabe auch mit einfließen lassen kann. Ist ja auch immer noch total toll. Ich nehme sie auch immer, wo ich irgendwie kann, mit. Und sie signiert dann auch mit zum Teil ihre Illustrationen. Also richtig schön.
Warum hast du da befürchtet, dass der Verlag da irgendwie was...
Es geht ja immer so ein bisschen ums Finanzielle auch. Also mir ist es halt super wichtig, dass nur weil es meine Schwester ist, muss sie halt trotzdem vergütet werden, weil Kunst muss vergütet werden. Und wir hätten uns so oder so geeinigt. Also sonst hätte ich die Differenz bezahlt oder so. Aber ich war halt sehr froh, als der Verlag wirklich direkt gesagt hat, hey, ja, das machen wir und wir bezahlen auch die vollen Kosten pro Illustration und für die Karte. Und das ist ja auch nochmal einfach ein schönes Entgegenkommen dann des Verlags. Aber deshalb hatte ich da so ein bisschen Sorge, dass wir da vielleicht nicht ganz zusammenkommen, weil viele denken dann immer so, ach cool, das ist Familie, dann ist es so selbstverständlich. Aber da ist mein Verlag halt gar nicht so.
Wow, sehr gut. Und Honesty ist ja ein Auftakt einer Trilogie. Wann können wir dann mit dem nächsten Band rechnen? Denn die Lesenden, die haben mitgekriegt, dass es einen sehr fiesen Cliffhanger
gibt. Ja, das stimmt allerdings. Genau, das nächste kommt jetzt schon am 28.08. Also ich muss jetzt Ende dieser Woche das Lektorat-Final abgeben. Ich bin auf Seite 20 von 520. Also die nächsten Tage werden nochmal knackig. Es ist allerdings auch nur noch der zweite Durchgang. Also den ersten, den inhaltlichen, habe ich halt schon durch. Und jetzt ist nur noch das Stilistische. Es ist zum Glück nicht sehr viel, aber da werde ich jetzt nochmal ein paar Nachtschichten einlegen. Und dann ist das aber erstmal alles.
Das heißt, das Buch ist fertig, es ist gerade...
Genau, also jetzt ist einfach noch das, genau, der Feinschliff noch nötig. Ich habe noch so ein paar kleine Plotpunkte, die ich halt gerne einbauen möchte, weil es einfach sehr, sehr viel ist, was dann sonst im Band 3 noch aufgelöst werden muss. Da werde ich jetzt noch ein, zwei Sachen in Band 2 schieben, aber so grundlegend ist es fertig.
Und der dritte steht auch schon im Kopf.
Im Kopf ist er da, genau, aber da muss ich wirklich sagen, habe ich noch gar nicht angefangen. Es ist aber so, dass ich aus meinen ersten Fassungen, da war damals schon so viel drin, dass ich ganz viel davon, zum Beispiel in Band 2 sind Szenen drin, die damals noch in meiner ersten Fassung in Band 1 waren. Und ich habe sogar eine Szene, die ich in Band 3 wahrscheinlich verwenden werde. Also das ist so ein bisschen dann noch Recycling aus den alten Fetzen.
Okay. Und damit kann man dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr rechnen?
Ja, oder? Genau. Okay. Also das wird dann im nächsten Frühjahrsprogramm allerdings auch schon sein. Ich glaube, wir haben jetzt mal so ungefähr Mai angepeilt, weil ich einfach ein bisschen Luft noch haben möchte. Also wir hatten ursprünglich gesagt, dass wir es im März schon machen, zur Buchmesse wieder pünktlich. Aber wir haben jetzt gerade ganz frisch drüber geredet, dass ich ein bisschen mehr Zeit gern möchte, weil die Geschichten müssen immer ein bisschen reifen. Und ich will halt lieber was Gutes schreiben, was meinem Anspruch genügt, als es halt eben in möglichst kurzer Zeit zu schaffen.
Mhm. Aber du weißt, wie es endet. Also das ist
okay. Das wusste ich von Anfang an. Okay. Also ich schreibe gerne, dass ich nicht alles weiß, was kommt, weil ich mich auch gern selbst überraschen lasse. Ich sage immer so, ich langweile mich beim Schreiben, wenn ich weiß, was passiert, weil ich auch meine eigenen Geschichten entdecken möchte. Ich weiß aber in der Regel immer, wie geht's los, wo endet es und so ein paar Säulen in der Mitte. Und alles, was dazwischen kommt, ist dann so drauf losschreiben und gucken, was kommt.
Oder gibt es schon so überraschende Momente für dich selbst?
Total. Es gibt, also man kann das so schwer mal erklären, aber es sagen ja ganz viele AutorInnen, dass sich die Figuren so selbstständig machen. Und obwohl wir ja die Personen sind, die sie schreiben, also ich habe ja die volle Macht, die Sätze zu formulieren, wie ich möchte, trotzdem lenken die Figuren die Handlung ganz stark und auch so, dass ich sie teilweise nicht beeinflussen kann. Und ich hatte halt bei Honesty in einer der ersten Fassungen, das war schon wahnsinnig lang, hatte ich so einen Moment, wo die Protagonistin durch den Gang gelaufen ist und ich so dachte, boah, bitte öffne jetzt keine Tür. Das wird dann mache ich wieder irgendein Plotfenster auf, was nicht mehr reinpasst. Und dann ist sie an dieser Tür vorbeigelaufen. Ich dachte so, Gott sei Dank, ich habe es geschafft, sie da irgendwie dran vorbeizunutzen. Man kann es immer nicht vorstellen. Das klingt immer so ein bisschen, ne, seltsam, aber es ist wirklich was, man lässt sich so mitreißen, im besten Falle von den Figuren, dass man da einfach so mitgeht. Und das ist der Moment, den ich liebe, der auch nicht Arbeit ist, der dann auch wirklich nur noch ja, Leidenschaften entdecken ist.
Schön. Genau. Und du hast ja noch deinen zweiten oder einen zweiten Roman mitgebracht, nicht? Dein Debüt, ja, Game genau. Show. Genau. Noch einmal herzlichen Glückwunsch zur Nominierung.
Dankeschön.
Genau. Für das beste Debüt. Falls du noch mal kurz erzählen möchtest, worum es eigentlich in Game Show geht.
Genau. Game Show ist so, dass es hat eigentlich auch wieder ein dystopisches System, was in New London, also in einem London spielt, eine meiner Herzensstädte. Und es ist ein System, was komplett auf Wettspielen basiert. Also sprich, es gibt eine Gesellschaftsschicht, die ihren Lebensunterhalt mit Wetten finanziert. Und es gibt aber eben auch eine Gesellschaftsschicht, die diese Spiele, auf die gewettet wird, bestreiten müssen. Und es gibt ganz unblutige Spiele, die ehrlich gesagt nicht der Fokus des Buches sind. Und es gibt auch Spiele auf Leben und Tod. Und die Protagonistin Cass kommt aus einer sehr privilegierten Schicht, was ich auch mal eben spannend fand, zu sehen, jemand, der nicht aus dieser ganz kleinen unteren Schicht kommt und die aber dann durch ein, ich nenne es mal vorsichtig, Verrat, weil ich nicht so viel spoilern möchte, alles verliert und dann zur Gamerin degradiert wird und dann versuchen muss, da rauszukommen und natürlich durch ihre ganzen Privilegien, die sie hatte, sehr viel zu strugglen hat, erstmal sich in dieser Welt zurechtzufinden und überhaupt zu überleben. Und genau, das ist dann so der Basic-Plot. Auch da kommt ein Typ mit ins Spiel, aber ich glaube, das ist wichtig oder ist mir wichtig zu erwähnen, dass meine Bücher immer schon sehr plot-fokussiert sind. Also die Love-Stories gibt es, aber es ist schon der Plot im Fokus.
Genau, und was war das für ein Gefühl, als du damals deinen Debütroman mal in den Händen hattest?
Ich kann das wirklich immer nicht beschreiben, weil bis heute, also wir sitzen jetzt hier, ich habe die beiden Bücher vor mir liegen, aber es ist immer noch ein Stück surreal, weil ich das halt, also ich habe so lange davon geträumt und ich habe ja auch, man muss dazu sagen, ich hatte auch einfach sehr viel Glück. Es ist immer so, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, mit dem richtigen Projekt zu sein. Es war wahnsinniges Glück, was ich damals hatte, diesen Platz bei Fischer zu bekommen. Auch eben direkt als Spitzentitel im Hardcover. Also das habe ich mir nie erträumt. Ich habe immer gedacht, ich starte vielleicht mal irgendwann vielleicht im Self-Publishing sogar oder im Kleinverlag. Und dann auf einmal war ich da. Und dann kam dieses erste Leseexemplar auch schon wahnsinnig früh bei mir an. Also habe das fast ein halbes Jahr vor Erscheinen in der Hand gehabt. Und das war so da. Und ich dachte, das kann nicht mein Buch sein. Also das ist auch, ja, bis heute. Ich gucke mir das so an und denke so, ja krass, das ist die Geschichte, die ich geschrieben habe. Aber so richtig angekommen ist es immer noch nicht. Weil auch das ganze Jahr dann wirklich, also seit Game Show draußen war, so turbulent war, dass ich halt noch nicht einmal ehrlicherweise richtig durchatmen konnte. Und ich warte mal auf diesen Moment, dass ich vielleicht mal immer da sitze und so denke, krass, das ist passiert. Ich habe das manchmal eben auf Lesungen oder Messen, wenn dann auch wirklich, wenn ich Leute sehe, die das Buch gelesen haben, die dann zu mir kommen, die eine Widmung haben möchten oder so. Das ist dann der Moment, wo ich manchmal so denke, ja krass, jetzt sitzt du hier, jetzt ist es passiert. Also einfach total, ja schön, aber unrealistisch.
Und ja, einfach dann den Namen halt dann auch oben auf dem Buchdeckel zu sehen.
Total. Also es ist ganz, wie gesagt, jetzt auch den Namen meiner Schwester vorne mit drin zu haben. Also es ist irgendwie Wahnsinn, ja.
Und was war es für ein Gefühl? Oder weißt du noch, wo du rausgefunden hast, dass du unter den Nominierten warst für den Seraph?
Ja, das war, ich weiß es noch sehr, sehr genau, weil eine Freundin von mir ist in dem Presseverteiler mit drin und wir haben im Discord so eine Coworking-Gruppe. Und sie hat dann diese Pressemitteilung da reingepostet mit einem ganz riesigen, also hat mich halt erwähnt, und einem ganz riesigen Franzi. Und ich so, was passiert? Und dann habe ich mir diese Pressemitteilung runtergeladen, sehe meinen Namen. Und dann war der Tag auch erstmal vorbei. Also dann war die Konzentration beim Arbeiten komplett weg. Weil der Seraph ist halt wirklich, es ist so der Fantastikpreis. Die Fantastik in Deutschland hat es oft nicht leicht, muss man einfach dazu sagen. Und die Fantastische Akademie bemüht sich ja eben genau das aber auch wieder ein bisschen mehr reinzubringen. Die Preisgelder werden durch Spenden mit jedem Jahr ein bisschen höher. Also ich versuche wirklich, die Fantastik wieder etwas größer zu machen. Deshalb ist der Seraph da einfach ein wahnsinnig wertvoller Preis, weil er auch diese große Bühne auf der Leipziger Buchmesse bekommt. Und eine Freundin von mir hat den halt vor Jahren schon mal gewonnen. Und das war dann so seitdem sie den gewonnen hat. Damals war es noch ein viel kleinerer Preis. Es gab auch in ihrer Kategorie noch gar kein Preisgeld. Aber seitdem war es so, einmal auf dieser Liste zu stehen, wäre einfach nur, ja, unglaublich. Und das war dann auch wirklich der Moment. Also es war auch auf der Messe dann ein, also auch wenn am Ende ist an einen ganz, ganz lieben Kollegen und eine andere Kollegin gegangen, für ein Buch, was es halt zu 100% verdient hat. Also ich mag auch die beiden unheimlich gerne. Es ist jetzt eine Mischung. Ich muss mal ganz kurz einen Exkurs dahin machen, weil ich es auch wichtig finde, dieses Buch nochmal zu erwähnen. Genau, es ist eine Mischung aus illustriertem Buch und so einer Art fantastischem Reisebericht geworden. Also von Florian Schäfer und Elif Siebenpfeifer. Also kann man sich auf jeden Fall auch mal merken, nochmal angucken, weil es ist ganz, ganz fantastisch. Und ich liebe es, dass da halt zwei Künste, nämlich das Schreiben und das Illustrieren, gewonnen haben gemeinsam. Also genau, deshalb in dem Moment, als es bekannt gegeben wurde, habe ich mitgeheult tatsächlich. Man hat mich, glaube ich, sehr oft im Livestream gesehen, weil ich immer die in der ersten Reihe war, die bei allen geweint hat, wenn sie sich gefreut hat. Deshalb, es war so oder so eine sehr emotionale Veranstaltung.
Und dann musste man sich für diesen Preis bewerben oder wie genau ging das? Wurdest du ausgewählt, wurdest du irgendwie vorgeschlagen?
Also genau, man konnte, die Verlage konnten die Bücher einreichen. Also ich selbst hatte damit eigentlich gar nichts zu tun. Also Verlage reichen die Bücher ein und dann gibt es eben eine Jury, die das Ganze vorsortiert und dann die Nominierungen halt rausschreibt. Und dann gibt es nochmal eine Fachjury, die die Bücher alle liest und dann ihre Bewertung halt abgibt hinterher. Also es ist halt ein reiner Jurypreis.
Noch kurz zur Leipziger Buchmesse, du warst ja da. Wie fandst du es dieses Jahr? Oder?
Ich war sehr krank. Genau, das war ein bisschen schade. Also es war wirklich so der Abend vorher. Ich hatte noch irgendwie eine Abgabe und habe noch was abgeschickt nachts, hatte nicht so viel Schlaf und da fing so ein leichtes Halskratzen an. Ich war schon so, oh Gott, erstmal einen Test machen, aber war alles gut. Ich bin aber mit jedem Messetag ein bisschen kranker leider wirklich geworden. Das heißt, auch den letzten Messetag habe ich nur noch mit Aspirin-Komplex eine Lesung gemacht, auch alle vorgewarnt, dass ich halt eben krank bin und die entsprechend auch entscheiden können, wie nah sie mir kommen wollen. Hat irgendwie hinterher keinen gestört, aber es war trotzdem also wieder absolut überwältigend. Also ich hatte eben Lesungen, Signierstunden, Meet and Greets und es waren so viele Leute da. Und ja, das zu erleben ist einfach total toll. Und ehrlicherweise auch einfach meine ganzen Kolleginnen zu sehen, weil wir sind ja verteilt über Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich habe einen in Irland. Also es gibt ganz viele deutsche Autorinnen, die aber überall halt verteilt leben. Und die kommen aber meistens alle zur Messe. Und dann ist es immer so ein großes Familientreffen irgendwie.
Also du bist auch voll mit anderen Autoren vernetzt.
Ja, also es ist halt auch so, man sagt ja immer, dass Schreiben so was Einsames ist. Also man sitzt halt zu Hause alleine, aber es ist eigentlich für mich überhaupt nicht einsam. Also ich habe so viele tolle Menschen, mit denen ich co-worke. Ich habe eine Freundin, Anja Omar, eben halt auch Romance-Autorin, mit der ich momentan eigentlich immer Video-co-worke, dass wir unser Handy nicht nutzen können. Also es ist ein bisschen Selbstüberlistung. Wir stellen unser Handy hin, machen so einen WhatsApp-Call an und dann müssen wir halt irgendwie arbeiten oder quatschen. Also deshalb, ich bin eigentlich nie alleine. Und ich finde das super, super wertvoll, weil wir können ja auch nur davon profitieren, mit anderen zu reden, uns auszutauschen, sich da Tipps zu holen, über die Branche zu reden. Ich glaube, das braucht man auch einfach, um weiterzukommen.
Du bist ja auch noch sehr aktiv auf Instagram. Also
ja.
Wie schaffst du das noch neben allem anderen?
Nicht so gut. Also ich glaube, es gibt sehr viel Aktivere noch als mich. Also ich gebe so mein Bestes. Ich merke aber auch, dass es halt sehr viel Ressourcen zieht. Also ich habe eine Weile lang, gerade so in diesem ersten Selbstständigkeitsjahr, wo eben noch nicht diese ganzen Sachen dabei waren, keine Veranstaltungen und so, habe ich wahnsinnig viel Zeit dafür gehabt. Habe dann auch mal so einen Reel-Monat probiert, mit jedem Tag ein Reel posten. Das war alles super. Es hat so viel Zeit verschlungen, dass ich es einfach aktuell nicht so stark hinbekomme. Ich melde mich in den Stories fast jeden Tag. Das klappt auch immer gut zwischendurch, aber gerade so mit Beiträgen, wie es halt gerade so hinhaut.
Wenn du drei Bücher im Jahr schreibst aktuell, wie machst du das? Wie viele Stunden sitzt du am Schreibtisch am Tag?
Ich glaube, ich kann das nicht zählen. Ja. Also wirklich zu lang. Ich bin Frühaufsteherin. Also ich stelle mir seit meiner Selbstständigkeit keinen Wecker mehr. Das ist so mein kleiner Luxus, den ich mir gönne. Was aber meinem Körper auch egal ist, weil der um 7 sagt, jetzt ist irgendwie Tagesbeginn. Also das hat sich, gerade pendelt sich ein bisschen bei 8 ein. Also jetzt langsam nehme ich ein bisschen mehr Zeit raus. Ich mache dann mein Kaffeetablett irgendwie fertig, setze mich hin und dann sitze ich da. Also bis abends, bis mein Mann nach Hause kommt, so irgendwann gegen 7. Und manchmal nehme ich dann das Laptop wie gestern mit aufs Sofa noch und mache dann da halt noch bis so 22, 23 Uhr weiter. Also es ist schon sehr, sehr viel. Aber ich muss auch ehrlicherweise dazu sagen, ich prokrastiniere sehr viel, was ja so ein Zeichen des Kopfes ist, dass er eigentlich Pause möchte. Ich bin aber ganz schlecht da drin. Das ist auch eine Sache, davor hatte ich immer Angst mit der Selbstständigkeit, weil ich weiß, dass ich jemand bin, ich verbeiß mich sehr schnell in Sachen, was aber nicht immer effizient ist. Also ich weiß ganz oft, dass eigentlich es klug wäre, jetzt Feierabend zu machen und morgen mit frischem Kopf nochmal dran zu gehen. Und dann sitze ich da trotzdem noch 3 Stunden, weil ich denke, du musst aber noch diesen Satz irgendwie hinbekommen. Und das ist so eine Sache, an der arbeite ich immer noch. Also damit bin ich auch nicht zufrieden. Das ist wirklich ein Prozess, der wird auch noch dauern bei mir. Aber wirklich lernen, echte Pausen zu machen und dann effizient zu arbeiten. Ich glaube, dann könnte mein Alltag trotz 3 Büchern entspannter aussehen.
Und du hast ja auch eine Fellnase, die auch noch
Drei
sogar auch. Okay.
Drei, genau, die immer die ganze Zeit rumwuseln und mich nerven, aber auch inspirieren. Beziehungsweise, ja, wobei inspirieren tun sie mich nicht. Sie nerven wirklich die meiste Zeit und lenken mich ab, aber auf eine sehr positive Weise. Also die zwingen mich dann Pause zu machen.
Wie heißen die drei Katzen?
Leo, Henry und Shiba. Genau. Und, eine kleine Gang. Inzwischen auch schon, sind jetzt schon 6 Jahre alt. Oh Gott. Ja, 6. Die Zeit vergeht wirklich. Also ich klinge immer wie so eine super alte Frau, aber die Zeit vergeht echt so schnell. Und ich muss sagen, gerade ja, seit Veröffentlichung dieses Jahr ist einfach, ist es weg. Also ich weiß nicht, was da alles ist. Es ist viel passiert. Ist es ist einfach weg.
Mhm. So. Und liest euch dein Mann noch deine Bücher?
Und also er ist eigentlich jemand, der fast gar nicht liest tatsächlich. Er hat aber Game Show komplett als Hörbuch gehört. Und bei Honesty hat er jetzt im Urlaub 100 Seiten gelesen. Ich bin war sehr stolz auf ihn, weil wie gesagt, eigentlich ist Lesen gar nicht so sein Hobby. Aber er guckt schon, dass er es irgendwie immer alles mit nachholt. Aber manchmal lese ich es ihm auch wirklich vor. Also wenn ich so Szenen habe, bei denen ich mir zum Beispiel selbst nicht sicher bin. Oder ich habe auch gerade noch eine Kurzgeschichte für eine Anthologie geschrieben, die auch noch dieses Jahr erscheint. Das habe ich ihm dann auch zum Beispiel komplett vorgelesen, weil das dann für mich auch immer ganz schön ist, das einmal laut zu hören.
Vorlesen ist ein super, super gutes Stichwort, denn genau, du hast auch noch eine Leseprobe mitgebracht aus genau. Honesty. Genau, und liebe Hörer und Hörer, jetzt hören wir einen kleinen Auszug aus Honesty, was die Wahrheit verbirgt, von Franzi Kopka.
Erst hat das Virus 99% der Menschheit ausgelöscht. Dann haben die Lügen den Rest unserer Welt verseucht. Krieg ist entbrannt, hat sich durch jedes noch bestehende Land gefressen, bis auf den Karten nur noch Ascheflecken übrig waren. Aber es gibt ein Heilmittel, das wir Ernest Zesterby zu verdanken haben. Nur durch ihn haben wir einen Weg gefunden, Kriege für immer zu beenden und weiterzumachen, die Schatten zu überwinden, einen Teil der Welt wieder aufzubauen, in Frieden zu leben, mit der Wahrheit in ihrer reinsten Form. Veritab X02. Die Wahrheit ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller Menschen und staatlichen Gewalten. Das gute Gesetz, Artikel 1, Absatz 1. Das Metplex ragt wie ein Fremdkörper am Rand des Platzes auf. Es ist zu groß, zu weiß, zu modern für die Häuser ringsherum, aber gleichzeitig ist es der Beweis dafür, wie gut die Regierung für uns sorgt. Auf dem Dach thronen etliche Solarpanels, die den Stadtkern von Ring 5 mit Energie versorgen. Jetzt um 6:45 zeigen sie Richtung Osten, warten darauf, dass die Sonne über die ergrauten Dächer kriecht. Im Inneren des Gebäudes dürfte wie jedes Jahr eine ganze Entourage Behandelnder bereitstehen, um uns zu untersuchen, sicherzustellen, dass wir gesund sind, sowohl körperlich als auch seelisch. Ich muss ein Gähnen unterdrücken. Normalerweise falle ich gegen 6 von selbst aus dem Bett, nur am Tag der Check-ups scheint sich mein Körper beharrlich zu weigern, wach zu werden. Und warum muss es genau heute so arschkalt sein? Am Wochenende sah alles nach Frühling aus, letzte Nacht hat's wieder gefroren. Da hilft auch das Innenfutter nichts, das ich selbst in meinen Mantel genäht habe. Vor allem, wenn man darunter nur eine hauchdünne Bluse und Stoffhose trägt. Fröstelnd schiebe ich meine Hände tiefer in die Manteltaschen, rechts stoße ich gegen mein Smartpad und die Earpods, links ertaste ich das kleine Loch, das ich noch flicken möchte. Die Warteschlange schiebt sich weiter Richtung Medplex. Heute sind die Geburtszyklen J8 bis M8 dran, weshalb hier alle zwischen 17 und 20 Jahre alt sind. Die jüngeren Zyklen mussten schon letzte Woche herkommen, darunter auch meine Schwester Kara. Paps und Dad haben ihren Termin wiederum erst nächste Woche. Ein paar der Gesichter hier kommen mir bekannt vor. Aus der Schulzeit, der Nachbarschaft oder einfach vom letzten Check-up. Wie das Mädchen, das nur ein paar Reihen weiter vor mir steht und das Gesicht in meine Richtung gewandt hat, während sie sich mit dem Typ hinter ihr unterhält. Es wäre so leicht, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Nur ein kleines Lächeln, ein Winken, aber stattdessen weiche ich ihren Blick aus. Tue so, als hätte ich sie nicht bemerkt. Kein Blickkontakt, keine Gespräche. Keine Gespräche, keine Fragen. Keine Fragen, keine gefährlichen Antworten, keine Überprüfung. Das Mantra hat sich so tief eingebrannt, dass ich nicht einmal mehr weiß, von wem es kam. Vielleicht von Dad oder meinem Bruder Nick? Keine Fragen, keine gefährlichen Antworten, keine Überprüfung. Je öfter ich es wiederhole, desto mehr weicht meine Müdigkeit Nervosität. Ich nehme einen tiefen Atemzug, lasse die Kälte in meine Lunge strömen, während ich rüber zu Nick schaue. Eigentlich hatte ich gehofft, wir könnten uns die gemeinsame Wartezeit mit Smalltalk vertreiben, aber wir waren noch keine Minute hier, als er einen Anruf bekommen und mich gebeten hat, ihn kurz zu entschuldigen. Seitdem steht er abseits der Schlange und telefoniert. Sicher hat es etwas mit seiner Arbeit zu tun. Wann immer er die graue Uniform der Aufsehenden trägt, strahlt er eine gewisse Ernsthaftigkeit aus. Seine Haltung wird aufrechter, sein Blick härter. Nicht auf unsympathische Weise, sondern auf eine, die Sicherheit vermittelt, Kontrolle und Stabilität. Die sagt, solange ich in der Nähe bin, kann und wird dir nichts passieren. Ich versuche, mich daran festzuklammern, die Nervosität aus meinem Körper zu verbannen. Als Nick meinen Blick bemerkt, zucken seine Mundwinkel nach oben. Ich hoffe kurz, er würde das Telefonat endlich beenden, aber dann dreht er sich um und entfernt sich noch weiter von der Warteschlange. Seufzend schaue ich zu dem Holo-Banner, das auf meiner Höhe an einer Laterne installiert wurde. Die Anzeige der Wartezeit rutscht in die Ecke. Dafür wird eine Newsmeldung eingeblendet. Sicher wieder ein Reminder für den nächsten Geburtszyklus. Ich greife schon nach meinem Smartpad, als ich sehe, wer da auf dem Holo-Banner erscheint. Eine Journalist und Harold Green, der vielleicht wichtigste Handelskontakt meines Arbeitgebenden Edgar Moore. Sofort hole ich ein Earpod raus und stecke ihn ein. Ace, spiele Ton vom Holo-Banner ab, sage ich. Sehr gerne, Meander, ertönt ihre vertraute Stimme direkt in meinem Ohr. Mit dem sanften Säuseln klingt Ace immer, als würde sie lächeln. Dabei ist sie nur eine Software, ein Artificial Intelligent Service System, das sowohl auf unsere Bedürfnisse als auch unsere Sicherheit achtet. Oder eben kurz Ace. Keine Sekunde später höre ich die Journalist. Kam alles durch die Prüfung der Inventurliste heraus. Harold Green, können Sie schon sagen, warum es erst 2 Wochen nach dem Vorfall aufgefallen ist? Edgars Handelskontakt sieht geradewegs in die Kamera. Die Miene ist zu einer unleserlichen Maske verzogen. Nein, laut meinen Mitarbeitenden wurden die Listen als fehlerfrei geprüft. Es muss sich also um ein Problem mit Ace handeln. Ein Problem mit Ace, wiederholt die Journalist in einem Tonfall, als hätte sie Zweifel. Ungewöhnlich. Dann glauben Sie nicht, dass Sie einen von denen in Ihren eigenen Reihen haben. Jetzt verändert sich Harold Greens Ausdruck doch. Es sind nur Nuancen, die auf dem gestochen scharfen Display trotzdem zu erkennen sind. Ich möchte nicht daran glauben, sagt er und wendet sich seinem Gegenüber zu. Alle Mitarbeitenden werden nach der Vergabe der Veritabs einem erweiterten Kontrollgespräch unterzogen. Wenn es wirklich einer dieser Leier geschafft hat, uns zu überlisten, muss es ihm gelungen sein, der Dosis zu entgehen. Und dann liegt das Problem nicht bei meiner Firma, sondern einzig und allein bei dem Medplex, das seine Pflicht vernachlässigt hat. Scharfe Worte, die sogar die Journalist kurz aus dem Konzept bringen. Für einen unangenehm langen Atemzug herrscht Schweigen, bis sich die Journalist gefangen hat und Harold Green in Ruhe lässt. Nun gut, wir danken Harold Green von Green Holding für diese erste Stellungnahme. In der außerstädtischen Fabrik wurden inzwischen alle Angestellten befragt und es kann Entwarnung gegeben werden. Dem ersten Prüfbericht zufolge handelt es sich lediglich um die beiden Leier aus Ring 7. Eine Szene wird eingeblendet, in der 2 Frauen abgeführt werden. Die eine trägt noch eins der Hygienenetze, die dafür sorgen, dass lange Haare nicht in Maschinen geraten. Ihr Kopf und ihre Schultern hängen mutlos nach unten, sie taumelt, als würde sie ohne die Aufsehenden an ihrer Seite zusammenbrechen. Die andere hingegen hat das Netz heruntergerissen, sodass ihr die blonden Locken wild vom Kopf abstehen. Sie schreit aus voller Kehle, Speicheltröpfchen fliegen den Aufsehenden ins Gesicht, während sie trotz der gefesselten Hände versucht, Nicks Kollegschaft zu kratzen. Laut der durchlaufenden Schlagzeile haben die Frauen Green Holding um 5 Beinleien betrogen, allerdings war es nicht ihr schlimmstes Vergehen. Irgendwie ist es ihnen gelungen, gegen das höchste Gesetz unserer Welt zu verstoßen. Sie haben sich der Vergabe entzogen. Man wird sie vor Gericht stellen, aber jeder weiß, dass es für Leier nur ein Urteil geben kann. Die Abschiebung nach Ring 8 und somit der endgültige Ausschluss aus der Gesellschaft. Sobald die Verhandlungen abgeschlossen sind, wird der volle Bericht gemäß § 5 Absatz 2 des Transparenzgesetzes online abrufbar sein, erklärt die Journalist, während ich weiter die Leier ansehe, die sich mit Händen und Füßen gegen ihre Verhaftung wehrt. Das passiert, wenn man seine Veritab verweigert. Früher oder später verlieren sie alle den Verstand, weil das menschliche Gewissen nicht dafür gemacht ist, die Diskrepanz zwischen Wahrheit und Lüge zu ertragen. Jedenfalls nicht auf Dauer. Am Anfang sind die Symptome harmlos. Ein erhöhter Puls hier, gerötete Wangen da. Nichts, was sofort auffallen würde. Nach spätestens 2 Tagen erleidet man die ersten emotionalen Überreaktionen und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis es vorbei ist. Bis das Herz vor Überlastung einfach aufhört zu schlagen. Diese Leier hier hat eindeutig eine der letzten Stufen erreicht. Bleibt nur zu hoffen, dass man ihr Leben vor der Aussiedlung nach Ring 8 noch retten kann.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Genau. Bist du denn noch mit Honesty auf Tour oder ähnliches?
Genau, ich habe jetzt noch ein paar Lesetermine vor mir. Ich bin jetzt noch diesen Freitag in Tübingen, dann bin ich nächste Woche in Wien und dann bin ich noch einmal in Kassel im Mai und dann war es das mit Honesty 1 erstmal. Und dann switche ich praktisch schon direkt zu Cozy Secrets, zum nächsten Projekt. Da geht es dann auch im Juli, glaube ich, in Kassel mit den Lesungen los.
Sehr schön. Ja, dann erstmal nochmal ganz viel Glück und Erfolg dafür dann
vielen
auch noch.
Vielen Dank.
Genau. Und vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. War ein super spannendes Interview.
Ich fand es total schön. Ganz, ganz vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Genau. Und
ja, Franzi Kopka, vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Ja, und an alle da draußen, wenn es euch gefallen hat, hört beim nächsten Mal wieder rein.
Jo, ich mach's sagen, auf jeden Fall.
Macht's gut.
Genau. Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.